30. Rai Südtirol, das Mittagsmagazin mit Judith Edler.
Ich begrüße Sie zu einer Stunde Information zur Mittagszeit im Namen von Redaktion und Technik zur Wochenmitte mit folgenden Schwerpunkten. Landeshauptmann Kompatscher führt weitere Verhandlungen in Rom zur Konzession der Brennerautobahn. Die Unterbringung von Flüchtlingen in Südtirol stellt 8 Gemeinden vor neue Herausforderungen. Die Thematik ist auch Thema im Landtag heute. Unwetter in Nordtirol richten Schäden in Höhe von 35 Millionen Euro an. Bei uns zieht Tirols Landeshauptmann Blatter eine erste Bilanz. Unwetter, aber ohne größere Schäden, dafür in Südtirol ein Blitzrekord. Über 9500 Blitze sind in den vergangenen 10 Tagen registriert worden. Und nach 1 haben Sie das Wort. Wie stehen Sie zum neuen Gewässerschutzplan? Soll in Südtirol die Ressource Wasserkraft in Zukunft stärker genutzt werden dürfen oder nicht? Sie können mitdiskutieren unter der gebührenfreien Nummer. Als erstes steht die Konzession für die Brenner-Autobahn auf unserer Themenliste, denn die stand heute auch im Mittelpunkt von weiteren Verhandlungen im Ministerium für Infrastrukturen in Rom. Landeshauptmann Kompatscher ist gemeinsam mit seinem Trentiner Amtskollegen Rossi mit Minister Del Rio zusammengetroffen. Unsere Rom-Korrespondentin Ulrike van den Driesch hat Landeshauptmann Kompatscher im Anschluss an das Treffen gefragt, ob bei den Verhandlungen Fortschritte erzielt werden konnten.
Ja, es hat heute einen großen Fortschritt gegeben. Wir haben festgestellt, dass die Konzession nicht einfach verlängert werden kann. Das würde dem EU-Wettbewerbsrecht widersprechen. Aber wir haben gemeinsam eine andere Lösung gefunden, nämlich eine Inhouse-Vergabe. Das heißt, der Staat vergibt die Konzession direkt an die A22-Gesellschaft, nachdem diese von öffentlichen Körperschaften gehalten wird. Wir werden jetzt eine entsprechende Einigung mit der Regierung vorbereiten, einen Vertrag, und dann sollen die nächsten Schritte erfolgen.
In welchem Zeitraum wird das geschehen?
Minister Del Rio hat selbst betont, dass er das jetzt sehr rasch zu Ende führen wolle und dass wir bereits in den nächsten Wochen diese Vereinbarung abschließen wollen.
Sagt der Landeshauptmann Kompatscher. Eine neue Lösung also, was die Konzession für die Brenner-Autobahn angeht. Ulrike van den Driesch hat Landeshauptmann Kompatscher gleich im Anschluss an das Treffen interviewt. Wir wechseln das Thema. 8 Standorte in ganz Südtirol. So sieht die Entscheidung in Sachen Flüchtlingspolitik aus. Denn sollte der Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer anhalten, dann sind die Aufnahmeplätze in Bozen und Meran bald schon voll. 8 Strukturen zwischen Mals, Wiesenpfitsch und Bruneck wurden nun ausfindig gemacht. Sollten Flüchtlinge mit Asylantrag nun nach Südtirol kommen, dann werden sie dort untergebracht. Wie sinnvoll es ist, Flüchtlinge in kleinen Strukturen in teils abgelegenen Landgemeinden unterzubringen, darüber berichtet nun Hannes Senfter.
Es sind 8 Standorte, angefangen in Mals, über Meran, Thiesens, Eppern, Kastelruth, Fintel, Bruneck bis hin nach Wiesenpfitsch. Überall dort hat die Landesregierung Gebäude ausfindig gemacht, wo in den kommenden Monaten Flüchtlinge untergebracht werden können. Und dort sollen nur kleine Gruppen untergebracht werden. Eine sinnvolle Entscheidung, sagt Caritas-Direktor Franz Kripp.
Ich denke, es ist wesentlich erleichternd, mit einer kleinen Anzahl von Personen, ich rede jetzt, sage ich mal, zwischen 15 und 20, zu arbeiten in einem Dorf oder in einer Gemeinde, als eventuell mit 100 oder 150 Personen. Das zeigen auch die Erfahrungen aus der Vergangenheit.
Neben der Caritas wird sich auch der Verein Voluntarius um die Flüchtlinge dann kümmern. Allgemein bekannt ist, dass der Großteil der Flüchtlinge aus Männern besteht und deshalb werden auch in den Strukturen zwischen Mals und Wiesenpfitsch vor allem Männer untergebracht, sagt Kripp.
Die Zusammensetzung der Flüchtlinge ist sicher sehr unterschiedlich. Es gibt Situationen, wo Frauen mit Kindern und Familien sind. Ein Großteil sind sicher Alleinreisende oder alleinstehende Männer sozusagen. Wir sehen das auch in den bereits vorhandenen Einrichtungen. Aber nichtsdestotrotz ist es auch in diesen Fällen wichtig, wenn es kleine Einrichtungen sind, es ist dort leichter, dann Sprachkurse zu organisieren. Es ist leichter, in Kontakt mit freiwilligen Gruppen vor Ort Verbindungen aufzubauen, sodass diese Menschen dann auch integriert werden können.
Und dann beginnt für die Flüchtlinge ein langes Warten und Bangen. Denn ob sie in Südtirol bleiben dürfen oder wieder abgeschoben werden, das ist noch nicht entschieden. Erst nach Monaten können sie dann die Flüchtlingseinrichtung entweder verlassen oder werden abgeschoben.
In der Regel handelt es sich, sage ich einmal, zwischen 7 und 18 Monaten, wo die notwendig sind, bis zum Abschluss des Verfahrens.
Und dann besteht für die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft ein weiteres Problem. Sie dürfen vorerst nicht arbeiten, sagt Caritas-Direktor Kripp.
In den ersten 6 Monaten dürfen sie ja nicht einer Arbeit nachgehen. Das ist gesetzlich so geregelt. Aber die verschiedenen Organisationen, die Flüchtlingshäuser dann führen oder Einrichtungen führen, bemühen sich in dieser Zeit vor allem die sprachliche Kompetenz in Deutsch und Italienisch, eine Alphabetisierung voranzubringen und die Sprachkurse zu organisieren. Das ist sicher einer der Hauptaugenmerke. Dann geht es aber ganz wesentlich auch darum, sie in die normalen Tagesabläufe bei der Struktur, wo sie untergebracht sind, einzubinden.
Sagt Franz Kripp. Wann die Flüchtlinge in den 8 Gemeinden ankommen werden, das ist noch offen. Es ist abhängig auch davon, wie schnell die Strukturen hergerichtet werden können.
Die Landesregierung hat ausdrücklich auf neue Strukturen in Bozen verzichtet. Laut Landeshauptmann Kompatscher seien in der Landeshauptstadt bereits genügend Flüchtlinge untergebracht. Unter den 8 Gemeinden, in denen in Südtirol Flüchtlinge unterkommen werden, befinden sich auch Mals und Tiesens. Während man im Finchgau bereits Erfahrungen mit der Unterbringung von bosnischen Flüchtlingen gesammelt hat, steht Tiesens vor einer ganz neuen Herausforderung. Im Morgengespräch mit Gudrun Esser gab sich der Bürgermeister von Mals, Ulrich Veit, überzeugt, dass seine Gemeinde von den gemachten Erfahrungen Ende der 90er Jahre profitieren kann.
Die durften weder arbeiten, die durften das Kasernengebäude auch nicht verlassen. Also die waren wirklich von der Bevölkerung komplett isoliert. Es gab nur einige wenige Familien, die dann sich selber eine Wohnung gesucht haben, die auch Arbeit gesucht haben und die heute sehr, sehr gut integriert sind. Die restlichen sind dann alle wieder fortgegangen.
Damals waren die Flüchtlinge in der alten Kaserne untergebracht. Diesmal werden sie im Martinsheim wohnen können. Sie dürften also weniger isoliert sein als damals in der Kaserne. Die Gemeinde habe schon große Hilfsbereitschaft signalisiert, so Veit.
Bei uns sind dann gleich zu Beginn schon von einigen Bürgern Hilfeangebote eingetrudelt, wo man gesagt hat, ja, man möchte da mithelfen, man hat da was zur Verfügung zu stellen. Und es sind verschiedene Ideen gekommen, die wir jetzt einfach dann konkret mit der Landesrätin besprechen werden und dann auch umsetzen.
Der Bürgermeister von Tiesens, Christoph Matscher, hat Bedenken bezüglich der Unterbringung der Flüchtlinge in seiner Gemeinde geäußert. Tiesens sei eher abgelegen, was für die Flüchtlinge einige Probleme mit sich bringe.
Ich habe eben nur die Zweifel, wie wird das in Tiesens von der Bevölkerung toleriert, wie fühlen sich die Flüchtlinge in Tiesens wohl, die können da ja eigentlich kaum Weg. Es gibt da keine guten Busverbindungen, weder Zug noch sonst irgendwas. Sie sind ein bisschen abgeschieden, wenn sie Sprachkurse oder sonst was besuchen möchten irgendwo. Das ist alles schwierig in Tiesens, nicht? Und deswegen habe ich schon meine Zweifel, ob Tiesens da ein optimaler Platz ist, nicht?
Das ehemalige Reha-Zentrum Salus, wo die Flüchtlingsunterkunft eingerichtet werden soll, ist vom Land für diesen Zweck bestimmt worden. Es sei vor 10 Tagen von der zuständigen Landesrätin Stocker davon informiert worden, erklärte Matscher.
Tiesens hat das Gebäude nicht zur Verfügung gestellt, sondern wir wurden praktisch zwangsbeglückt. Das Gebäude ist im Besitz der Provinz. Ich wurde vor ein paar Tagen telefonisch informiert von der Landesrätin persönlich, dass Tiesens eben auch in Betracht gezogen wird für Flüchtlinge. Aber wie gesagt, es wurde eben von der Landesregierung ausgewählt.
In die jeweiligen Flüchtlingsunterkünfte sollen nur kleine Gruppen einziehen, um die Integration zu erleichtern. Über die weiteren Details der Unterbringung wird sich Landesrätin Stocker mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden in den ersten Julitagen beraten. Und über Flüchtlinge wurde heute auch einmal mehr im Landtag gesprochen. Anlass war ein Antrag des Abgeordneten Urzi von Alto Adige nel Cuore. Urzi stört, dass die österreichischen Behörden regelmäßig Flüchtlinge nach Südtirol zurückschicken. Er forderte daher, dass ein runder Tisch eingerichtet werde, der diese Frage etwas näher beleuchten soll. Silvia Franceschini ist für uns im Landtag und hat die Debatte verfolgt.
Mit seinem Beschlussantrag stieß Alessandro Urzi auf wenig Gegenliebe. Quer über die Parteien hinweg war man sich einig, dass die österreichischen Behörden lediglich europäische Gesetze umsetzten, wenn sie Flüchtlinge in das Ankunftsland zurückschicken. Soziallandesrätin Stocker argumentierte in ihrer Replik mit Zahlen.
Die Tatsache ist, dass wir in Südtirol etwas mehr als 500 Menschen haben, die fix hier sind. Natürlich haben wir auch die Belastung dessen der Menschen, die hier durchreisen. Aber ich denke, das ist doch auch eine relative Belastung. Und hier drüber zu moralisieren, wie man hier vorgeht und den anderen sozusagen dann diese Flüchtlinge zu überlassen, das finde ich halt auch etwas billig.
Viel vernünftiger sei es, sich für eine bessere europäische Lösung des Problems einzusetzen, sagte Stocker. Der Landtag lehnte den Antrag ab. Sarrentino Valley oder Sarntal Valley oder nur Sarntal? Das ist kurz gefasst die Frage, mit der sich der Landtag im Anschluss befasste. Die Südtiroler Freiheit kritisierte die Vorgaben der Südtirol Marketing Gesellschaft zur Verwendung von Ortsnamen in der Tourismuswerbung. Sven Knoll verwies auf eine entsprechende Liste der SMG.
Es sind dort die deutschsprachigen Märkte aufgelistet, wo man zumindest noch die deutschen Namen verwenden darf. Im Italienischen sollen ausschließlich natürlich nur die faschistischen Ortsnamen verwendet werden und die italienischen, die historisch gewachsen sind. Aber dann in den englischen Märkten, in den Benelux-Märkten und in Polen wird auch ausschließlich nur noch der italienische Name verwendet.
Die Südtiroler Freiheit beließ es nicht nur bei der Kritik. Sie hat nach Vorschlägen des Sprachwissenschaftlers Christian Kollmann genau erarbeitet, wie unter Beibehaltung authentischer Ortsnamen Südtirol in verschiedenen Ländern beworben werden könnte. Und sie forderte die Umsetzung dieser Vorschläge. Die Reaktionen waren unterschiedlich. SVP-Fraktionssprecher Steger zeigte Verständnis, betont aber bildhaft, dass der Köder dem Fisch und nicht dem Fischer schmecken müsse. Steger:
Wir brauchen auch die Gäste, wir brauchen neue Märkte und es ist wesentlich, dass wir auf jenen Märkten den potenziellen Kunden so ansprechen, dass er ganz besonders von uns getroffen wird in der Einschätzung, die unsere Touristiker haben.
Daher sei er zwar einverstanden damit, dass man wie im ersten Teil des Beschlussantrages gefordert auf die SMG einwirkt, damit sie allmählich die Gäste an authentische Namen heranführt. Genaue Vorschriften seien aber abzulehnen. Seine Parteikollegin Veronika Stirner sah das anders.
Ich glaube, wirtschaftliche Interessen sollten hier nicht vorgehen, nämlich vor dem Respekt vor kultureller und sprachlicher Besonderheit in unserem Land.
Dem stimmte auch der Grüne Hans Heiß zu, der davor warnte, die Ortsnamen nur als Werbeinstrument zu sehen.
Der Umgang mit Landschaft, der Umgang mit Geschichte, der Umgang mit Kultur ist in vieler Hinsicht ein instrumenteller. Und das ist bedauerlich.
Der Landtag genehmigte schließlich den ersten Teil des Textes, mit dem die SMG aufgefordert wird, sich schrittweise authentischen Ortsnamen in der Werbung zu nähern. Die anderen Punkte wurden abgelehnt.
Silvia Franceschini hat für Rai Südtirol die Landtagssitzung mitverfolgt. 35 Millionen Euro, so hoch ist die Schadenssumme nach den Unwettern in Nordtirol. Im Mittagsmagazin zieht Nordtirols Landeshauptmann Günter Platter gleich eine erste Bilanz.
Südtirol, das Mittagsmagazin.
Nach den Verwüstungen aufgrund der schweren Unwetter in Tirol bleiben vorerst die Evakuierungsmaßnahmen aufrecht. An die 150 Betroffene können derzeit nicht in ihre schwer beschädigten Häuser zurück. Der Gesamtschaden wird derzeit mit rund 35 Millionen Euro beziffert. Das Land und der Staat helfen mit Mitteln aus dem Katastrophenfonds. Spendenkonten wurden eingerichtet. Aus Innsbruck meldet sich Benedikt Sauer.
Die meisten Menschen, die in Sellrhein, in der Gemeinde Seenpatznaun und im Neustift im Stubai ihre Häuser verlassen mussten, haben eine vorübergehende Bleibe bei Bekannten oder Verwandten gefunden. An die 20 Personen befinden sich noch in einem Notquartier. Mehr als 3000 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rotem Kreuz und 300 Soldaten des Bundesheeres sowie viele Freiwillige sind in Dauereinsatz. Landeshauptmann Günter Platter sagt zur aktuellen Lage:
Da ist noch viel Arbeit notwendig. Es müssen jetzt einmal die Häuser rausgeräumt werden, wo die Moore alles zerstört hat. Es ist notwendig, dass man Wasserableitungen vornimmt. Das Zweite ist, dass man auch die Gefahrensituation im Griff haben muss. Die Wildbach- und Lawinenverbauung ist vor Ort, dass man schaut, welche Sofortmaßnahmen sind notwendig, damit auch jene Häuser, wo eine Evakuierung stattgefunden hat, die Menschen wieder ins Haus zurückkommen können.
Mit 10 Millionen Euro werden Schäden an Landes- und Gemeindestraßen beziffert. Es gilt, weitere Schäden zu verhindern. Auf der Sellrainer Landesstraße sind bei Galeriebauten Pfahlfundamente freigelegt worden. Es besteht die Gefahr, dass sie einknicken. An die 15 Millionen Euro werden laut ersten Schätzungen für die Wiederherstellung zerstörter Privathäuser benötigt. Das Land stellt Mittel aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung.
50% des Schadens wird zur Verfügung gestellt. Zusätzlich gibt es für die Wohnhäuser oder Eigenheime Wohnbauförderungsunterstützung durch ein Sonderförderprogramm, das wir ebenfalls beschlossen haben.
Nach Tirol angereist ist Innenministerin Mick Leitner. Vom Land Tirol wurde die Bundesregierung um Unterstützung gebeten.
Deswegen ist die Bundesregierung, Finanzminister und Vizekanzler und ich übereingekommen, dass wir selbstverständlich Hilfe leisten über den Katastrophenfonds, um hier diesen Familien zu helfen.
Die Caritas Tirol hat umgehend 400.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung gestellt und ein Spendenkonto eingerichtet. Angesichts des stark durchnässten Erdreichs wird besorgt auf den Wetterbericht geblickt. Gegen Abend ist heute und morgen in den betroffenen Regionen wieder mit Gewittern zu rechnen, wenn auch mit weniger starken.
Auch in Südtirol haben in den vergangenen Tagen heftige Gewitter Schäden angerichtet. Gestern hat ein Blitz im Nobelhotel Les Alpes in St. Vigil in Enneberg eingeschlagen. Innerhalb kurzer Zeit stand das Hotel in Flammen. Im Allgemeinen hat der Monat Juni bereits einen Blitzrekord erreicht, wie Johanna Gasser heute beim Hydrographischen Amt erfahren hat. Sie ist jetzt im Studio des Mittagsmagazins. Johanna, worauf ist dieser Blitzrekord zurückzuführen?
Ja, in den vergangenen Tagen hat es bis zu 9.000 oder über 9.500 Blitzeinschläge gegeben. Das ist ein Rekord, also deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Und der Meteorologe Dieter Peterlin führt diesen Blitzeinschlag auf die Großwetterlage der vergangenen Tage zurück. Wir hatten subtropisches Klima, wir hatten eine erste Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 35 Grad und solch eine Wetterlage begünstigt eben auch die Gewitterneigung und eben die Blitzeinschläge.
Welcher Tag war bis jetzt der absolute Blitzrekordhalter?
Das war der vergangene Samstag, da wurden in ganz Südtirol 4.835 Blitze registriert, so viele wie noch nie innerhalb von 24 Stunden.
Haben die Meteorologen zum jetzigen Zeitpunkt auch schon eine Sommerprognose gewagt?
Ja, eine sehr vorsichtige. Es gibt eine langfristige Prognose und die besagt, dass dieser Sommer eher zu warm wird als zu kühl und mit ziemlicher Sicherheit nicht so regenreich wie der vergangene Sommer, der laut Peterlin eine absolute Ausnahme war. Und er geht davon aus, dass es nicht zwei Ausnahmesommer hintereinander geben wird.
Johanna Gasser wird auch in der Tagesschau heute Abend auf Freie Südtirol über diesen Blitzrekord berichten. Kommen wir zur Gemeindepolitik. In den meisten Südtiroler Gemeindestuben sind sowohl die neu gewählten Bürgermeister als auch die Gemeindeausschüsse bereits beim Arbeiten. In einigen Gemeinden hat sich die Ausschussbildung besonders wegen der Mehrheitsverhältnisse hinausgezögert. So auch in Freienfeld, wo der Bürgerlistenbürgermeister Peter Feistnauer einen Ausschuss mit der SVB bilden musste, da die Mehrheit im Gemeinderat stellt. Nach langen Diskussionen und bereits einer gescheiterten Abstimmung wurde gestern nun der Ausschuss vom neuen Bürgermeister genehmigt. Hannes Senfter hat mit Feistnauer gesprochen, der klarerweise erleichtert ist über die gestrige Entscheidung.
Wir haben gemerkt bei den Leuten draußen, dass sie sich erwarten, dass man miteinander arbeitet und zusammenarbeitet für die Leute und für die Gemeinde und nicht miteinander streitet. Und das, glaube ich, ist gestern final umgekommen, dass man da jetzt vorwärts schauen muss und eigentlich die schwierigen Verhandlungen so mal hinter sich lassen soll und muss.
Nun war es ja für Sie nicht ganz einfach. Es war bereits der zweite Anlauf im Gemeinderat, Ihren Ausschussvorschlag durchzubringen. Woran ist es bisher gescheitert?
Es ist wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern haben wir auch die Sitzverteilung zu bin immer gescheitert. Das heißt, zuerst die Forderung, die immer im Raum gestanden ist, 2-1 von meiner Seite zu starten und dann aufzustocken. Die andere Forderung immer 3-0 im Ausschuss zu gehen und dann aufzustocken. Und so war es ein Hin und Her und das bin ich jetzt ganz froh, dass ich gestern gelöst worden ist im Einvernehmen und dass das jetzt nach vorne geschaut werden kann und dass da konstruktiv weitergearbeitet werden kann und da
Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Neuwahlen kam, war ja im Vorfeld immer wieder laut diskutiert worden. Wie war es denn für Sie vor der gestrigen Sitzung? Haben Sie damit gerechnet, dass es möglicherweise zu Neuwahlen kommt?
Nein, ich muss ehrlich sagen, also das Wort Neuwahlen habe ich nicht zweimal in den Mund genommen, weil ich überzeugt war, dass das für Feindheit und für die Leute einfach keine Option ist, das auf Neuwahlen umkommen zu lassen und in 3 Monate oder 4 Monate wieder zu wählen, dann waren wir wieder auf dem gleichen Punkt. Vielleicht wieder umgekehrt könnte es sein, da die Situation, aber es hätte einfach keinen einzigen Vorteil bedeutet, wenn man Neuwahlen gemacht hat. Nicht für die eine Gruppierung, nicht für die andere Gruppierung, für keine. Und vor allem auch nicht für die Leute, für Feindheit.
Nun regieren Sie ja mit der Unterstützung der SVP, also der Großteil der Ausschussmitglieder kommt ja von der Volkspartei. Ja. Doch im Gemeinderat haben nur jene Gemeinderäte, SVP-Gemeinderäte, für den Ausschuss gestimmt, damit es nicht zu Neuwahlen kommt. Kann man auf dieser Ebene trotzdem vom Vertrauen für den neuen Bürgermeister und Ausschuss sprechen oder ist da, könnte es möglicherweise in den nächsten Monaten dann zu Neuwahlen kommen?
Ich gehe nicht davon aus, dass es dazu kommt. Warum? Weil es war auch von Ihnen begründet und gut begründet von der anderen Gruppierung, warum Sie nur so knapp zustimmen, die Ausschussbildung, aber im Generellen und in Zukunft auch programmatisch vor allem unterscheiden sich unsere Inhalte keineswegs. Sie sind kongruent, die decken sich vollständig und deshalb gehe ich davon aus, dass in Zukunft nicht mehr so knappe Entscheidungen im Gemeinderat folgen werden, sondern sehr eindeutiger.
Der Bürgerlistenbürgermeister von Freienfeld, Peter Feistnauer, hat es also geschafft und seinen Ausschuss durchgebracht. Der Tod von Musiklegende James Last und die Tage der Architektur in Südtirol sind gleich Thema im Mittagsmagazin, noch vor den 1 Uhr Nachrichten.
RAI Südtirol, das Mittagsmagazin.
I could try with the waltz, I could try rock and roll, I could try with the blues, if a song would do. I could sing it high or low, when I let you go, you know I thought it was. For the best, now it is so obvious. So here it is, here it goes. I could try it, rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I could make it high or low, sing it on the radio if that is what I need to do. If a song could get me you, I could run for miles and miles. Just believe me, I should not have hurt you so. This old house is not a home without you here. There's no use, I got no time left to lose. So here it is, here it goes. I could try it, rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I could make it high or low, sing it on the radio.
RAI Südtirol, das Mittagsmagazin. Die Information für Südtirol.
Die Südtiroler Architekturstiftung lädt ab morgen zu den Tagen der Architektur. 4 Tage lang bis Sonntag können etwa 40 Bauwerke in ganz Südtirol, darunter Bauernhöfe, Kellereien, Hotels, private und öffentliche Gebäude mit beispielhafter Architektur besichtigt werden. Die Besucher dürfen dabei hinter die Gebäudefassaden blicken und erfahren von Architekten und Bauherren interessante Details zu Planung und Bauarbeiten, weiß Ottwin Notdorf dazu berichten.
Mit erlebbaren Bauobjekten Südtirol als Architekturland sichtbar machen. Das ist die Absicht und das Angebot der Architekturtage. Welche Gebäude können besichtigt werden? Als Beispiel nennt die Architektin Traudl Wittig die Landesfachschule für soziale Berufe Hanna Arendt in Bozen. Ein Bau, der zwischen Kapuzinerkloster und Kapuzinergarten realisiert wurde. Unterirdisch.
Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass eine Schule unterirdisch bestehen kann, aber es ist eine wunderbare Lösung gefunden worden mit dem riesigen Innenhof, der gleichzeitig auch das alte Konzept des Klosterhofes übernimmt und somit das Tageslicht in die Schulräume bringt.
Auch Hotels, Kellereien, Klöster, Burgen, Privathäuser und Bauernhöfe stehen zur Besichtigung offen.
Da gibt es diesen Söhlerhof in St. Lorenzen. ein alter Hof, der saniert wurde, in dem man ganz, ganz wunderbare Wohnungen findet. Ein herrliches Gemisch zwischen der Bewahrung der alten Substanz mit Kreuzgewölben und Bögen und so weiter und im Unterdach eine absolut moderne Wohnung mit sehr viel Licht in diesen Räumlichkeiten.
Ein gutes Beispiel dafür, wie aus alter Bausubstanz lebenswerte Räume geschaffen werden können, sagt Wittig. Durch praktische Anschauung wolle man in diesen Tagen der Architektur für die Bewahrung historischer Bausubstanz mit Umbauten und Zubauten sensibilisieren. Nur bei solchen Begehungen könne man die Gebäude mit allen Sinnen wahrnehmen.
Denn man kann wunderschöne Broschüren anschauen, man kann Kataloge wälzen, man kann Ausstellungen anschauen, aber das Erleben eines Gebäudes, in dem man da durchgeht und die verschiedenen Lichtempfindungen mitbekommt, auch Gerüche von einem Holz.
Und das alles in fachkundiger Begleitung.
Deswegen haben wir versucht, dieses Mal also nicht nur so eine allgemeine Begleitung anzubieten, sondern direkt die Planer vor Ort zu holen, die dann zusammen mit dem Bauherrn die Geschichte des Gebäudes erzählen.
Detaillierte Informationen über die Tage der Architektur gibt es auf der Homepage der Architekturstiftung.
Die jeweiligen Runden wiederholen sich von Donnerstag bis Sonntag. Bei jeder Runde können maximal 25 Menschen mitgehen. Man muss sich allerdings eben bitte vorher anmelden, wenn möglich schnell anmelden, ja, und dann vor Ort sein und mitkommen.
Ein Höhepunkt der Architekturtage wird die Nacht der Architektur werden, in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Salewa-Gebäude in Bozen-Süd. Einem Gebäude, das in 100 Jahren vielleicht einmal als historisch gelten wird.
Durch praktische Anschauung werden also spannende Einblicke gewährt bei den Südtiroler Architekturtagen. Näheres erfahren Sie auf der Homepage der Südtiroler Architekturstiftung. Der Herr im weißen Anzug mit schwarzer Fliege, längerem Haar und Kinnbart vor einer großen Band. Das war James Last. Der deutsche Bandleader starb heute im Alter von 86 Jahren in Florida. Hören Sie einen Nachruf von Schauspieler und Radio Bremen-Moderator Dirk Böhling.
Hans Last wurde 1929 im Bremer Stadtteil Sebaldsbrück geboren. Den Namen James bekam er erst viel später.
Ich war inzwischen schon 32 Jahre alt, hieß Hans, kam aus Bremen. Dann habe ich meine erste Platte eingespielt, dann kam der Briefträger. Ich öffnete das und man hieß ich James. Kein Mensch hat mich gefragt, ich hieß einfach James mit mal. Und das wäre vielleicht, James wäre besser, wenn man das im Ausland verkaufen möchte.
Die Musik lag bei den Lasts in der Familie. Vater Louis, Beamter der Bremer Stadtwerke, trat nach Feierabend als Tanzmusiker auf. Seine Brüder Robert und Werner spielten Schlagzeug und Posaune. Hansi entschied sich für den Bass. Den spielte er zunächst nach dem Krieg in improvisierten Tanzclubs der britischen und amerikanischen Besatzer. 1945 begann er als Bassist im Tanzorchester von Radio Bremen.
Ich habe die erste Sendung gemacht, dann im Studio. Das war eine Villa, ein Privathaus. Und spielten dann, und dann Hänschen Österreich, der machte dann die Ansage und sagte, meine Damen und Herren, mir ist jetzt rauscht, das ist keine Schallplatte, wir spielen live. Es regnet draußen.
Hans Last machte Tanzmusik im Last Becker Ensemble, spielte Jazz, schrieb Arrangements für Orchester und wechselte 1955 zum Tanzorchester des NDR nach Hamburg. In seinem Reihenhaus in Langenhorn, so sagt man, inspirierte ihn das ausgiebige Partyleben, Motto Nonstop Dancing, zu seinem ganz eigenen Musikstil. Der Happy Sound war geboren. Noch in den 60er Jahren wurde sein Happy Sound ein Riesenerfolg. 1973 konnte er seine 100. goldene Schallplatte entgegennehmen. Es wurden im Laufe der Karriere 206. Sein Erfolgsrezept? Der Star ist die Band.
Bei uns ist kein Sänger da, sondern bei uns ist die Band die Show. Und dafür muss eben jeder Musiker weiß, was es geht. Jeder arbeitet mit den anderen mit. Das ist einmalig, das ist wirklich einmalig auf der Welt.
James Last wurde zum Garant für gute Laune, bereiste mit seinem Orchester die ganze Welt und schuf unvergessene Film- und Fernsehmelodien wie Traumschiff, Landarzt und die ZDF-Hitparade. Für James Last stand sein Orchester immer im Vordergrund. Zu seinen Musikern pflegte er stets ein freundschaftliches Verhältnis. Er baute für sie sogar ein Freizeitzentrum, um ihnen die Plattenaufnahmen so angenehm wie möglich zu gestalten. Dieses Erfolgskonzept ging auf und mit Hansi, wie ihn seine Freunde nannten, als Frontmann, wurden seine Konzerte zur Party.
Alle wollen gerne, und das ist unser Bestreben, jeden Abend unser Herz auf die Bühne zu legen und sagen so,
Jetzt geht's los.
James Last verbrachte seinen Lebensabend mit seiner zweiten Frau in Fort Lauderdale in Florida, spielte Golf und natürlich machte Musik. Schließlich hatte er ein ganz besonderes Lebensmotto.
Andere in meinem Alter fahren zu Kur, ich gehe auf Tour.
James Last, ein Nachruf, er hat die große Bühne des Lebens verlassen. Bei uns folgen jetzt Nachrichten, danach ist Ihre Meinung gefragt, wie an jedem Mittwoch heute zum Thema neuer Gewässerschutzplan. Judith Edler wünscht noch einen angenehmen Tag.
13 Uhr. Rai Südtirol Nachrichten. Mit Dieter Scotz.
Positives Signal aus Rom zur Vergabe der Brenner-Autobahn-Konzession. Polizei durchsucht wegen Wettskandal italienischen Fußballverband. Das Wetter überwiegend sonnig bei 23 bis 31 Grad. Die Brenner Autobahn AG hat gute Chancen, die Autobahnkonzession zu behalten. Dies erklärte Landeshauptmann Kompatscher nach einem Treffen mit Infrastrukturminister Del Rio in Rom. Gemeinsam sei ein mit dem EU-Wettbewerbsrecht konformer Weg gefunden worden, erklärte Kompatscher. Die Konzession könne nicht einfach verlängert werden, aber eine Direktvergabe sei möglich, weil die Brenner Autobahn AG eine sogenannte Inhouse-Gesellschaft sei. Der Landeshauptmann rechnet mit dem Abschluss einer Vereinbarung bereits in einigen Wochen. Der in Bozen verhaftete argentinische Fernsehunternehmer Alejandro Burzacco will mit den Behörden zusammenarbeiten. Er wird seinen Hausarrest in einer Villa im Raum Bozen verbringen. Der Argentinier war im FIFA-Skandal mit weltweitem Haftbefehl gesucht worden. Er stellte sich gestern freiwillig der Bozener Polizei. Burzacco verbrachte die vergangene Nacht im Hotel Greif am Bozener Walterplatz. Die US-Justiz wirft dem Argentinier kriminelle Machenschaften, Betrug und Geldwäsche in Zusammenhang mit dem Kauf von TV-Rechten vor. Im italienischen Fußball-Wettskandal wird gegen den Präsidenten des Clubs Lazio Rom ermittelt. Claudio Lotito wird der versuchten Erpressung verdächtigt. Es geht um die Finanzierung von Clubs. Beamte der politischen Polizei Digos durchsuchen den Sitz des Fußballverbandes in Rom. Die Staatsanwaltschaft Neapel ist in den Ermittlungen federführend. Der Präsident von Lazio ist Mitglied des Verbandsvorstandes. Der russische Präsident Putin und Ministerpräsident Renzi sind auf der Weltausstellung Expo in Mailand zusammengetroffen. Heute findet dort der Russlandtag statt. Weitere Gespräche sind mit Staatspräsident Mattarella und dem Papst geplant. Es wird erwartet, dass der russische Präsident, auch Ex-Regierungschef Berlusconi, einen Höflichkeitsbesuch abstatten wird. Caritas-Direktor Franz Kripp begrüßt die Schaffung kleinerer Flüchtlingseinrichtungen in 8 Südtiroler Gemeinden. Es sei leichter, Gruppen von 25 Personen in eine Dorfgemeinschaft zu integrieren, sagte Kripp. Die Flüchtlinge würden Sprachkurse erhalten und auch in die tägliche Arbeit in den Aufnahmeeinrichtungen eingebunden werden. Erst nach 6 Monaten dürften sie einer geregelten Arbeit nachgehen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Flüchtlinge in den Einrichtungen beträgt laut Kripp 18 Monate. Die Gemeindeverantwortlichen hoffen in der Flüchtlingspolitik auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Land und den Vereinen. Der Bürgermeister von Diesens, Christoph Matscher, bemängelte, dass bislang genaue Informationen von Seiten der Landesregierung fehlen. Man wisse nicht, wann und wie viele Flüchtlinge in der ehemaligen Reha-Klinik Salus untergebracht werden sollen. Der Bürgermeister von Mals, Ulrich Veit, hob hingegen die gute Kommunikation mit der Landesregierung hervor. Mals sei gut vorbereitet, weil es das Martinsheim für Flüchtlinge selbst angeboten habe. Die Bozner Questur hat die Organisation der Flüchtlingsunterbringung gelobt. Es gebe keinerlei Probleme für die öffentliche Sicherheit. Sollte es nötig werden, würde die Zahl der Sicherheitskräfte aufgestockt. Das Verbreiten einer Alarmstimmung sei fehl am Platz. Die Südtiroler Freiheit hat die Verwendung der italienischen Ortsnamen in der Tourismuswerbung kritisiert. Nach den Vorgaben der SMG würden auf nicht deutschsprachigen Märkten die italienischen Bezeichnungen verwendet. Die Südtiroler Freiheit legte ausführliche Regeln vor, nach denen künftig vor allem die deutschen bzw. historisch gewachsenen Namen zu verwenden seien. Grundsätzlich teilten viele Abgeordnete die Kritik. Der Landtag genehmigte daher die Forderung, dass die SMG schrittweise die Gäste an die authentischen Namen heranführen sollte. Der Hotelbrand in St. Vigil in Enneberg ist laut den Brandexperten der Berufsfeuerwehr mit großer Wahrscheinlichkeit durch einen Blitzschlag entfacht worden. Der Löscheinsatz der Freiwilligen Feuerwehren an dem Hotel Des Alpes dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. Die Freiwilligen Feuerwehren mussten immer wieder neue Glutnester in der Dachisolation löschen. Nach Auskunft von Einsatzleiter Robert Merano bereitete dabei vor allem die Blechabdeckung des Daches große Schwierigkeiten. Der Bandleader James Last ist im Alter von 86 Jahren in Florida verstorben. Das gab sein langjähriger Konzertveranstalter bekannt. Last war als Erfinder des Happy Party Sound der erfolgreichste deutsche Bandleader nach dem Zweiten Weltkrieg. Er verkaufte Millionen Tonträger. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten. Redaktion Ottwin Notdorfer und Andreas Feichter.
Rai Südtirol. Das Wetter.
Grüß Gott vom Landeswetterdienst, meldet sich Günther Geier. Heute Nachmittag bleibt es teils sonnig mit Quellwolken. In der Folge ist stellenweise ein gewittriger Regenschauer möglich. Die Wahrscheinlichkeit ist aber geringer als in den vergangenen Tagen. Die Temperaturen legen zu und erreichen noch 23 bis 31 Grad. Auch morgen scheint bis in den Nachmittag hinein häufig die Sonne. Vor allem über den Bergen wachsen dann Quellwolken in die Höhe und daraus können gegen Abend einzelne Gewitter entstehen. Es bleibt jedenfalls warm mit Höchstwerten von 24 bis 32 Grad. Die 0-Grad-Grenze liegt bei 3700 Metern. Am Freitag bleibt es sommerlich und heiß. Dazu scheint oft die Sonne und die Quellwolken bleiben meist harmlos. Am Samstag und Sonntag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Quellwolken weiter. Die Quellwolken werden aber wieder größer und deshalb steigt die Wahrscheinlichkeit für Wärmegewitter an. Jetzt noch die Temperaturen von 12 Uhr. In Bozen 25 Grad, in Meran, Auer und Brixen 24, in Schlanders 22, Bruneck 21, in Doblach 20, Sterzing 19, auf der Blose 6 Grad, am Reschen 17, Brenner 18, Innsbruck 20, Lienz 22 und in Trient 24 Grad. Das war's vom Wetter, damit zurück ins Studio.
Aus der Landesverkehrsmeldezentrale aktuelle Meldungen für die Bayern Autobahn. In Richtung Süden staut es zwischen Bozen Nord und Bozen Süd sowie zwischen Rovereto Süd und Ala Arvio jeweils 3 Kilometer. Grund sind Baustellen. Gute Fahrt!
Rai Südtirol. Das Mittagsmagazin Spezial mit Siegfried Kollmann.
Einen schönen guten Nachmittag. Was ist Ihnen wichtiger, naturnahe Bäche oder Wasserkraftwerke, die den Haushalt einzelner Gemeinden mitfinanzieren? Rufen Sie an unter der gebührenfreien Nummer 83x0 144 77. Sagen Sie Ihre Meinung oder stellen Sie Ihre Frage. Gast im Studio ist heute der Präsident des Landesfischereiverbandes, Meinhard Meyer. Grüß Gott.
Grüß Gott, guten Nachmittag.
Wir werden jetzt nicht so sehr über das Fischen reden, sondern über die Gewässer. Was ist Ihnen, also wie weit können Sie belastet werden, wie weit nicht? Der Hintergrund der Sache: von den 420 größeren Bächen in Südtirol sollen laut dem Gewässerschutzplan 386 als sensibel eingestuft werden. Nur an 34 Wasserläufen soll es noch möglich sein, Stromkraftwerke zu bauen. Manche Bürgermeister sagen nun, der Wasserreichtum ist eine Ressource, die stärker genutzt werden soll, auch für die Stromproduktion. Und sie haben deswegen die Landesregierung aufgefordert, den Gewässerschutzplan in dieser Form nicht zu genehmigen. Umweltschützer weisen hingegen darauf hin, dass es bereits mehr als 1000 Kraftwerke in Südtirol gibt und schließlich auch eben noch andere Werte als das Geld. Über dieses Thema haben wir gestern, da ist recht heftig in der Fernsehdebatte, pro und contra diskutiert. Jetzt sind Sie dran, Ihre Meinung ist gefragt oder Ihre Fragen eben, die Sie an den Experten hier zu stellen haben. Eine stelle ich ihm einmal, Herr Meyer. Neue Stauseen wird es in Südtirol nicht geben. Das heißt, wenn man Kraftwerke baut, dann ist das so, dass einem Bach über eine gewisse Strecke ein Teil des Wassers abgeleitet wird. Das kommt in ein Rohr, fließt dann durchs Kraftwerk und kommt dann irgendwann einmal wieder heraus und wird dem Bach wieder zurückgegeben. Auf dieser Strecke aber, was ist da das Problem, wenn man Wasser entnimmt?
Ja, in erster Linie möchte ich sagen, die Feststellung, dass keine neuen Stauseen oder so mehr entstehen, das ist richtig. Und die neue, sagen wir, Technik macht eben, dass die Wasserableitungen im Normalfall zwei Drittel, also da müssen die Restwassermengen rigoros eingehalten werden, die eigentlich auch speziell bei neuen Kraftwerken oder bei Großkraftwerken keine Probleme darstellen, die wirklich eingehalten werden. Aber das Problem ergibt sich, dass
also zwei Drittel vom Wasser wird entnommen. Ne?
Zwei Drittel vom Wasser werden normalerweise entnommen. Und das ergibt folgende Konstellation. In der sogenannten Restwasserstrecke rinnt nur mal ein Drittel des ursprünglichen Wassers. Die Flussbreite oder die Bachbreite reduziert sich dementsprechend. Und es entstehen Trockenstellen, die auch sehr sensibel auf das Klima in diesem Tal einwirken. In zweiter Linie ist zu bedenken, dass wo Kläranlagen bereits bestehen, die unterhalb der Wasserentnahme ihre Abwasser wieder in den Bach zurückgeben, natürlich weniger Wasser ist und die Selbstreinigungskraft des Wassers deswegen viel geringer ist. Und da ist eben zu bedenken, dass die Wassergüte, die Wasserqualität sehr daran leidet.
Also Wasser reinigt sich auch selbst, aber es ist wichtig, dass viel Wasser fließt. Wenn wenig ist, dann funktioniert dieser Reinigungsprozess einfach schlechter.
Genau.
Ein erster Hörer ist dran, Herr Georg Lezur, bitte sehr.
Mittag. Zwar bin ich kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber ich bin eigentlich ein Naturfreund, kann ich sagen. Und aus diesem Grund ist mir sehr an sauberen, naturnahen Flüssen und Bächen gelegen. Ich bin aber nicht so blauäugig, dass ich denke, ja, die Natur ist unberührt und wir haben trotzdem genug Strom. Das glaube ich nicht. Aber ich denke mir, wie viel Strom braucht es, den man eigentlich nicht lebensnotwendig bräuchte. Zum Beispiel, wenn man die Erde vom Satelliten bei Nacht aus sieht, wie viel da Lichter brennen, dann frage ich mich, ist das notwendig? Warum organisiert man keine Konferenzen wie Klimakonferenzen und fragt sich mal, brauchen wir all diesen Strom, wenn man so vieles vielleicht streichen könnte? Sind dann überhaupt neue Wasserkraftwerke notwendig? Brauchen wir dann überhaupt noch mehr Strom? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Dankeschön.
Danke, Herr Lezur. Brauchen wir noch Wasserkraftwerke in Südtirol? Wie sehen Sie das, Herr Mayer?
Im Prinzip brauchen wir eigentlich keine Wasserkraftwerke mehr in Südtirol, denn wir produzieren bereits über 5 Millionen Kilowatt Strom im Jahr und der Verbrauch in Südtirol selbst liegt bei 2,8, 2,9 Millionen. Also wir produzieren circa 30, 40% mehr, als wir eigentlich brauchen.
Also wir brauchen in Südtirol, nun wird der Strom verkauft und das ist, wir haben es gestern am Beispiel der Gemeinde Bredau einmal durchbesprochen, das kann natürlich interessant sein für den Haushalt einer Gemeinde, die da sagt, damit werde ich ein bisschen unabhängiger, damit kann ich dann vielleicht die Immobiliensteuer erlassen den Bürgern. Beispiel Bredau. In Bredau gibt es sicher ganz, ganz viele Bäche. Ein Teil ist ja auch in einem Naturpark drinnen. Wenn jetzt eine Gemeinde sagt, an zwei Bächen möchte ich ein Kraftwerk bauen, warum soll das dann doch so ein Problem sein, Herr Mayer?
Ja, die genaue Situation von Bredau kenne ich eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass Bredau zur einen Seite im Naturpark liegt und die Regeln im Naturpark sind in dieser Hinsicht sehr rigoros und sehr streng. In zweiter Linie haben wir auch Verständnis für die einzelnen Gemeinden oder allgemein für den Bedarf an Strom, weil wir verstehen, dass wir alle Strom brauchen und Strom eine gute bzw. naturnahe Energiequelle ist. Aber was wir einfach anprangern, ist, dass man überall, bei jedem Flusslauf, bei jeder kleinen Wasserrinne, möchte man ein Kraftwerk bauen. Und sei es noch so klein, Weil wenn ich mir ausdenke, dass wir über von 1080 Kraftwerken haben wir über 840 Kraftwerke, die gerade mal zusammen 4% der Stromproduktion erreichen, zusammen, dann frage ich mich schon, ist es wirklich notwendig, dass jeder kleine Weiler, möchte ich fast sagen, schon sein eigenes Kraftwerk will. Da müssen wir die Schere ansetzen.
Ja, da auf das Thema Kleinkraftwerke kommen wir noch zurück. Jetzt begrüße ich am Telefon die Frau Edith Notdorfter aus Bretau. Bitte sehr.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich möchte zum gestrigen Gespräch über die Wasserkonzession richtig stellen. Das Wasser ist öffentliches, allgemeines Gut und ist für alle da. Und nicht nur für einen Teil der Bevölkerung, die davon profitieren. Zum Beispiel in Bretau sind es 30% und die anderen sind ausgeschlossen. Denen ist es verwehrt, Mitglied zu werden. Die anderen wollen den Kuchen nicht teilen und der Bürgermeister müsste sich dafür einsetzen, dass alle Mitglied werden können.
Da muss ich nachfragen, wie ist das verwehrt oder wieso?
Ja, weil die keine Mitglieder mehr aufnehmen. Aha. Zum Beispiel bei einer Genossenschaft kann man auch können auch alle beitreten.
Ja.
Und die verwehren das.
Weil nicht. Das jetzt, glaube ich, eine Aktiengesellschaft ist.
Ja, genau. Und deswegen ist ein Bretau, dass Fernheizwerk nicht zustande gekommen, weil die Mitglieder die Unterstützung für das E-Werk mit dem E-Werk nicht einverstanden waren. Deswegen ist das Fernwerk in Bretau auch gescheitert.
Danke, Frau Notdorfter. Jetzt der Bürgermeister ist nicht hier. Vielleicht hört er uns, kann er ja telefonisch dazu etwas sagen, eben zu diesem Vorwurf, dass nicht mehr Leute aufgenommen werden in diese, ich glaube, früher war es eine andere Form, jetzt ist es eine Aktiengesellschaft. Die Frau Anneliese Messner aus Brixen, bitte.
Ja, da ist Messner. Ja, ich will sagen, also gestern beim Pro und Contra ist mir ganz stark vorgekommen, dass der Herr Bürgermeister Eigeninteresse verfolgt, überhaupt, weil der Herr Riedl das Schreiben von der Handelskammer gezeigt hat und gesagt hat, dass er da Einzelaktionär ist. Gut, das habe ich sagen.
Danke, Frau Messner. Vielleicht nochmal als Erklärung auch. Die Erklärung, die der Bürgermeister damals gegeben hat in Bretau, sind also Volksaktien ausgegeben worden. Da konnte jeder einen kleinen Teil kaufen. Das hat der Bürgermeister auch getan und hat er gesagt, seine Eltern haben ihm sozusagen ihren Teil überschrieben. Und er hat also betont, dass das rechtlich in Ordnung ist. Das noch einmal einfach als Erklärung. Herr Mayer, Kleinkraftwerke haben Sie erwähnt und eben gesagt, es gibt ungefähr von diesen 1000, ein bisschen mehr als 1000 sind 840 Kleinkraftwerke und die produzieren nur 3-4% vom Strom in Südtirol, sozusagen greifen aber in sehr, sehr viele Gewässer ein. Das klingt wirklich nicht besonders logisch. Warum sagt da die Politik nicht, das ist eigentlich nicht sinnvoll, Stopp mit Kleinkraftwerken?
Ja, also ich möchte mal da vorausschicken, dass da, ich kenne die Situation nicht jetzt im äußersten Detail, aber ich gehe davon aus, dass wie es früher im alten Tirol Brauch und Sitte war, dass die Höfe, die an den Wassern gelegen waren, haben ein Sägewerk betrieben, sie haben eine Mühle betrieben, haben ihr Korn gemahlen und das sind alles damals schon ausgestellte Konzessionen. Und die gab es zuhauf. Jeder, also der damals darum angesucht hat, hat diese Konzession bekommen, hat diese Wasserableitungen bekommen. Dann im Laufe der Zeit hat das Ganze eigentlich, ja, das ist so dahin weitergegangen. Und plötzlich kam dann diese, wie man schon im Fachjargon sagte, diese Goldgräberstimmung auf. Und alle glaubten also jetzt, das große Geld zu machen, indem sie Strom produzieren. Und dann ist natürlich Appetit auf mehr gekommen. Inzwischen sind dann diese ursprünglichen, also hausgemachten Kraftwerke teilweise etwas erweitert, etwas, aber vor allem der Stromproduktion zugefügt worden. Und natürlich ist das eine große Menge. Und in letzter Zeit sind einfach da zu viele solche kleine Kraftwerke dazugekommen und mehr oder weniger die Zahl ergibt, dass jeder Bachlauf mehr oder weniger stark betroffen ist.
Herr Georg Beikircher ist am Apparat, bitte.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Guten Tag, Gregor Beikircher.
Gregor, bitte. Entschuldigung.
Ja, ich wollte nur sagen, wir vergeuden so viel Strom. Es wird so viel Strom vergeudet, überall herum, auch bei uns in Südtirol, dass es nicht notwendig ist, weitere Bachläufe für Strom zu verbauen. Es wäre allerdings notwendig, diese Vergeudung Einhalt zu gebieten. Und das wäre wesentlich dringender als das andere. Und wir können nicht aufgrund dessen anderen Lebewesen, und da sind wir auch selber teilweise dazu berufen, die Grundressource Wasser noch weiter zu vergeuden.
Danke, Herr Beikircher. Sie hören das Mittagsmagazin Spezial. Es geht um die Frage, was ist Ihnen wichtiger? Möglichst naturnahe Bäche, Gewässer oder Stromproduktion, durchaus auch, die der Allgemeinheit zugutekommt, wenn zum Beispiel der Gewinn in die Gemeindekasse fließt. Rufen Sie uns an unter der Nummer 83 mal die 0 144 77, sagen Sie Ihre Meinung oder stellen Sie eine Frage an zum Beispiel Meinhard Meyer, den Präsidenten des Landesfischereiverbandes. Stichwort Restwasser, Herr Meyer. Das Gesetz sieht ja vor, dass eben eine gewisse Menge an Wasser immer in einem Bach bleiben muss. Wie genau wird denn dieses Gesetz eingehalten? Wie genau wird das Restwasser eingehalten?
Also bei den Großkraftwerken haben wir eigentlich erfahrungsgemäß keine Probleme. Bei den kleinen Kraftwerken ist die Situation im Lande eigentlich, muss ich wirklich sagen, gut. Es gibt immer wieder Situationen, wo das Restwasser nicht eingehalten wird, wo wir vom Fischereiverband aus, wo wir die einzelnen Bewirtschafter, wo das Amt für Jagd und Fischerei die nötigen Kontrollen vornimmt und eventuell auch Strafen, auch sehr scharfe Strafen vorgesehen sind, antreffen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist die Situation beim Restwasser ist eigentlich nicht dramatisch und nicht schlimm. Was uns einfach zu denken gibt, ist, dass praktisch hinter jedem Wasserlauf die Gier oder die Lust da ist, eine weitere Konzession, eine weitere Ableitung zu erhalten. Wir sind im Prinzip nicht gegen die Stromerzeugung, nicht gegen die Ableitungen vom Wasser, wenn das im gesetzlichen Rahmen ist und vor allem, was wir unterstützen, was auch Herr Gregor Beikircher schon angesprochen hat. Und es finden Kampagnen statt, dass man den Strom, also die Ressource Strom, mit Vorsicht verwendet, beziehungsweise anfangen auch hier zu sparen. Aber wir sind sehr wohl auch dafür, dass wir bestehende Kraftwerke eventuell potenzieren können durch neuere Techniken, durch neuere Umbauten effizienter gestalten können. Und vor allem sind wir dafür, wenn Projekte bestehen, die wir in letzter Zeit, Gott sei Dank muss ich sagen, wie die Eisack-Kraftwerke in der Talfer vorgeschlagen haben mit Rückstaubecken, den Schwallbetrieb reduzieren, da sind wir ganz dafür.
Dass man also das Wasser regelmäßiger wieder in die Flüsse ablässt und das nicht einmal ganz wenig ist und einmal ganz viel. Der nächste Hörer, Herr Wilhelm Weißenhorn aus Brat.
Ja.
Bitte.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich möchte es ganz kurz machen, damit ich nicht die anderen mit Zeit wegnehme. Ich möchte bloß sagen, die sollen endlich die paar Bäche, die in Südtirol noch sein, in Ruhe lassen und die Natur lassen. Weil der paar, die da kassieren wollen, wie zum Beispiel der Bürgermeister, der soll das vergessen und soll sein Amt machen und nicht das andere dazu. Dankeschön.
Danke, Herr Weißenhorn. Und der Bürgermeister aus Bretau, der ist jetzt auch dran. Der Herr Robert Steger will vielleicht auch Stellung nehmen zu dem Vorwurf, der vorhin gekommen ist, dass also niemand mehr in diese Energiegesellschaft hineingelassen wird. Herr Steger, bitte.
Ja, richtig. Dankeschön. Also ich habe das eben im Radio Mato gerade gehört. Und da muss ich natürlich dazu Stellung nehmen. Also einmal ist es so, zu dem Vorwurf, da kann jetzt niemand mehr aufgenommen werden. Es war ganz klar so, als wir die Gesellschaft gegründet haben, wurde es jedem Einwohner des Dorfes schriftlich angeboten. Also da wurde mitgeteilt, wir haben die Absicht, die Kraftwerke im Dorf, die eben möglich sind und genehmigt werden, über diese Gesellschaft zu realisieren. Man muss aber noch mal sagen, die Gesellschaft gehört zur Hälfte der Gemeinde und jeder volljährige Bretauer konnte sich zu einem gleichen Anteil an dieser Gesellschaft beteiligen. Das ist sehr viel gerechter als zum Beispiel auch das Genossenschaftsmodell, das es in verschiedenen Gemeinden gibt, wo natürlich der viel Strom verbraucht, viel profitiert, der wenig Strom verbraucht, profitiert wenig. Wir haben da ein viel gerechteres Modell gefunden und jetzt natürlich ist es so, dass einige, die dann entschieden haben, dass sie da nicht dabei sein wollen, jetzt hinterher sagen, also ja, wir möchten jetzt auch dabei sein. Das natürlich geht nicht, dass man sagt, zuerst das Risiko, das natürlich auch mit einem Kraftwerksprojekt verbunden ist, das möchten wir nicht tragen, danach möchten wir aber profitieren. Zum zweiten Punkt, der da ja auch immer wieder und teilweise auch sehr polemisch vom Herrn Riedl zum Beispiel auch gestern angesprochen wurde, dass ich auch dabei bin. Ich bin eben auch dabei, weil ich auch Bürger eines Dorfes bin. Der Bürgermeister ist das genauso wie alle anderen auch. Ich habe mich in keinster Weise mehr beteiligt, im Gegenteil. Also wir haben da ganz klar eine Form gefunden, wo wir eine gerechte Verteilung und Beteiligung an der Wasserkraft im Dorf erreicht haben. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir 73%, wie ich gesagt habe, der Gemeindefläche im Naturpark haben. Wir stehen dazu, dass die ganzen Seitenbäche, und das wären sehr viele, im Naturpark nicht verbaut werden. Die sollen naturbelassen bleiben, da sind wir sehr wohl dafür. Uns geht es einfach darum, dass zwei Kraftwerksprojekte, die wir mittlerweile seit 11 Jahren versuchen zu realisieren, eben auch umgesetzt werden können. Das sind verbaute Bachabschnitte, das sind die Bachufer mit Zyklopenmauern vermauert, da sind Sperren und Dämme drin, also das sind keine naturbelassenen Gewässer. Und was natürlich auch sehr richtig und wichtig ist, dass die entsprechenden Restwassermengen auch eingehalten werden. Da sind wir sehr dafür. Nur natürlich sollte auch die Ressource im Sinne der Menschen, zum Wohle der Menschen realisiert werden. Und ein Punkt, der auch noch herauskommt, also gerade mit neuen Kraftwerken, durch das neue Landesgesetz ist es ganz klar so, dass nicht mehr die Betreiber des Kraftwerkes profitieren, sondern jetzt genau durch das neue Landesgesetz für mittlere Kraftwerke dürfen oder muss jeder Kraftwerksbetreiber ein Angebot machen, wie viel er bereit ist, an die Gemeinde genau für Umweltmaßnahmen, für Ausgleichsmaßnahmen zu bezahlen und natürlich auch, damit man genau diese privaten Spekulanten ausschalten kann, haben wir da ganz klar das Ziel, dass alles, was am Gewinn bleibt, bei so einem Kraftwerk an die Gemeinde bezahlt wird und dass dann ganz sicher niemand profitiert, auch keiner der privaten Gesellschafter, sondern einzig und allein die Gemeinde. Und die Gemeinde ist verpflichtet, diese Geldmittel auch vor allem im, zum Wohle der Natur, zur Verbesserung der Natur, zur Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen, für Renaturierungen zu verwenden, auch um die Fischgewässer aufzuwerten. Das ist ganz klares Ziel dieses Projektes und da möchten wir eben in diese Richtung weiterarbeiten.
Ja. Also das eben als Stellungnahme. Danke, Herr Steger. Danke, Herr Steger. Die Zeit läuft auch ab. Eine Minute haben wir nur noch, Herr Mayer. Der Plan wird jetzt, an dem wird noch weiter gebastelt werden. Was ist Ihr Wunsch, ganz kurz?
Ja, unser Wunsch und der Wunsch der Fischerei, wir wollen sehr aktiv an der Gestaltung beziehungsweise an der Nutzung des Naturproduktes Wasser aktiv beteiligt sein. Wir wollen, dass die Natur geschützt wird, vor allem die Lebewesen im Wasser, die klimatischen Voraussetzungen weiterhin optimiert werden, dass das Wasser weiterhin so gut und zum Vorteil vieler fließt, beziehungsweise wir sind dafür, dass eben die bestehenden Kraftwerke optimiert werden und jedes Projekt, was den Schwall vermindert, ist in unseren Augen optimal.
Danke, Herr Mayer. Das war